Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name wurde schon genannt, Hans-Jürgen Haller. Die einzige Dame, die ich erkenne, Frau Barth. Grüße nochmal Ihren Mann. Schon lange bevor Sie in Edewecht waren, wann sind Sie denn hierher gezogen?
Ja, wo ist 99?
Ja, und seit wann wohnen Sie in Edewecht? Er kam mir immer von Hamburg.
Ja, wir sind 21.
Ah, okay, also gut. Also, da war schon gerade ein Stichwort, Familie Barth kenne ich. Bruno Barth war immer in Langeoog, das haben Sie vielleicht mitgekriegt, als Elektriker, als Handwerker und hat im Haus Bethanien mitgeholfen, das Haus auf Vordermann zu bringen. Ich war jetzt 20 Jahre dort als Hausleiter. Ja, von der Ausbildung her habe ich eine theologische Ausbildung, habe dann auch irgendwann mal Betriebswirtschaft studiert und hatte dann diese doppelte Qualifikation für Bethanien Langeoog. Seit 2 Jahren bin ich im Ruhestand, wohne in Barkholt, das kennt keiner von Ihnen. Wenn ich aber sage, das ist gleich bei Neuschow, dann wissen das die Methodisten zumindest, wo Neuschow ist, ne? Eigentlich bin ich Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde, aber das hat sich so ergeben, weil Neuschow, ja, was ist es, 3-4 Kilometer von uns weg ist. Und ja, und so haben wir dann den Weg in die Gemeinde dorthin gefunden. Ich selbst fühlte mich noch zu fit für den Ruhestand und habe jetzt was ganz anderes nochmal eingeschlagen. Falls Sie mal Lust haben, mit in Spencer Sieler Watt zu gehen. Können Sie es machen? Morgen 14 Uhr zum Beispiel. Es hat sich so angeboten, wir waren als Haus Partner vom Nationalpark Wattenmeer, vom UNESCO Weltnaturerbe. Und da wurde ein pädagogischer Mitarbeiter, so klingt es hochtrabend, gesucht. Ich habe gedacht, das wäre doch was für mich. Und so mache ich das jetzt noch ein paar Stunden die Woche. Nimm Gruppen mit ins Watt, mach auch mal eine Fahrradtour rund um Bensersiel, geh auf Vogeltour oder sowas und versuch hier den Menschen die Schöpfung Gottes etwas nahe zu bringen. Also aus dem Hobby wurde dann auch nochmal so ein kleiner Ruhestandshop. Natürlich auch Gottesdienst und Mitarbeit in der Gemeinde. Andreas Fellenberg war wohl letzten Sonntag hier. Dialogpredigt mit seiner Frau. Einige nicken. Wir haben uns ein bisschen abgesprochen. Er hatte, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich doch den Wochenspruch von heute. Wandelt oder lebt als Kinder des Lichtes. Ich lese aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. So führt euren Wandel nach Gottes Vorbild. Ihr seid ja seine lieben Kinder, darum lebt in der Liebe. Christus hat euch auch geliebt und sich selbst für uns als Weihegabe dahingegeben. Gott gleichsam ein wohlgefälliges Opfer. Unzucht und Unreinheit, auch Habgier, soll euch nicht nachgesagt werden. Denn das geziemt sich für Heilige nicht. Ebenso wenig sollten unanständiges Wesen, unziemliches Geschwätz, und zweideutige Scherze unter euch zu finden sein. Stattdessen übt Danksagung. Ihr seid euch ja darüber klar, dass ein unreiner, unzüchtiger und habgieriger Mensch, das ist ja gleichbedeutend mit Götzendienerei, kein Anteil hat am Königreich Gottes. Lasst euch von diesem Punkt durch niemanden töricht in Irre führen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Menschen des Ungehorsams. Mit ihnen sollt ihr nicht zu schaffen haben. Einst wart ihr allerdings auch in der Finsternis. Jetzt aber seid ihr im Licht des Herrn. Darum lebt auch wie die Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes, die das Licht in uns hervorbringt, besteht aus lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft und fragt, was dem Herrn wohlgefällt. Lasst euch nicht ein mit den unfruchtbaren Werken der Dunkelheit, Deckt sie vielmehr auf und stellt euch bewusst dagegen. Denn was böse Menschen im Verborgenen treiben, ist schändlich, man mag nicht einmal davon reden. Durch das Licht wird aber alles an den Tag gebracht werden und im wahren Charakter wird es offenbart. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Darum heißt es auch, wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten. Christus wird dich erleuchten. Jesus nennt sich das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Gott selbst, der Vater, wird als Licht beschrieben. Und die Folgerung, letzten Sonntag, lebt als Kinder des Lichtes, seid Licht in dieser Welt. Und Paulus greift diesen Lichtgedanken auf. Er bringt hier dieses Lebt als Kinder des Lichtes in neuen Aspekten. Wache auf, stehe auf, wandle, lebe, lass dich erleuchten. Bin ich zu laut? Mir kommt es gerade so vor. Okay, nicht, dass es dann heißt, der schreit ja nur. Wir sind Kinder des Lichtes, sagt Paulus. Und wir leben als Kinder des Lichtes in unserer Welt. Paulus schreibt diesen Brief nach Ephesus. Und es ist immer ein bisschen wichtig, auch die Situation zu verstehen, in welches Umfeld der Brief hier geschrieben wurde. Ephesus, damals eine berühmte, bekannte Hafenstadt. Und Paulus hat ja als Missionsstrategie sich ja vorgenommen, hat die Zentren, die möchte ich aufsuchen. Korinth, Athen und hier Ephesus. Und in Ephesus war er relativ lange, 3,5 Jahre etwa, und wurde dann mehr oder weniger aus der Stadt rausgeschmissen durch einen mächtigen Aufstand, durch eine Revolte. Da sind viele auf die Straße gegangen. Wir wollen mit diesem Mann, mit dieser Predigt, mit dieser Botschaft nichts mehr zu tun haben. Also hier gab es einen Machtkampf. Licht, das Evangelium von Paulus, gegen Finsternis. Das war der Artemis-Tempel oder die Diana von Ephesus. Damals und auch heute wird sie zu den 7 alten Weltwundern gezählt. Also dieser Götzendienst-Tempel mit einem reichhaltigen Rahmenprogramm und mit einer großen Gelddruckmaschine durch die Souvenirs gegen diesen Paulus, der sagt, was ihr da verkündigt, was ihr da lebt, entspricht nicht dem wahren Gottesdienst, das ist Götzendienst. Paulus redet also hier zu Christen, die in einer Stadt leben, in der es so Machtkämpfe gab. Paulus sagt nicht, zieht euch zurück, sondern lebt in dieser Stadt euren Glauben. Bevor ich nach Langeoog kam, habe ich 10 Jahre lang einen christlichen Reiseveranstalter geleitet. Also ich habe schon viel gemacht, ne? Und da war ich auch mal in der Nähe von Ephesus mit der Jugendfreizeit. Und dann sind wir natürlich auch nach Ephesus. Das gehört ja dazu, wenn man dann schon so Kultur sehen kann und auf christliche Wurzeln zurückschauen kann, muss man sich das mal angucken. Der Hafen und vom Tempel die Reste. Das Interessante war, wir hatten einen Christen als Reiseleiter. Das ist ja höchst selten, aber das ging über die Organisation, die das Haus vermietet hat. Und der hat uns so ein paar Sachen gezeigt, die vielleicht ein Türke nicht gezeigt hätte. Mitten in der Stadt gab es bei den Häusern, soweit die noch vorhanden waren oder auf den Ruinen, meistens neben der Türschwelle sogenannte Hausmarken. Kennen wir vielleicht auch hier, ne? Wie so ein Wappen oder ein Firmenschild. Und dann hat er uns so ein paar Sachen gezeigt. Hier wohnt ein Silberschmied. Erinnern wir uns an diesen Konflikt. Hier, und das war das Interessante, da waren drei Finger gehoben und unten da drin in meiner Hand war entweder ein Männerkopf oder ein Frauenkopf. Wenn man da so dran vorbeigeht, denkt man, was ist das? Ja, das war das Zeichen, so hat er uns erklärt, wo eine oder ein Prostituierter wohnt. Da kommt ja Paulus auch drauf zu sprechen. Und dann, und das fand man noch interessanter, zwei Häuser weiter war ein Kreis mit dem Kreuz. Von der Symbolik sagt man heute ein Malteserkreuz. Oder dieses Ich, dieser Fisch, ne? Jesus Christus von Nazareth und so weiter. Ach, ich krieg's gerade zusammen. Also dieses Malteserkreuz. Und so sind wir durch dieses Viertel marschiert und da hat er uns immer wieder darauf hingewiesen, guck mal, da Geld, die Silberschmiede, da die Prostitution und da wieder Christen. Also in Ephesus leben Christen mitten in der Gesellschaft. Mitten in dieser Welt, wo Götzendienst, wo Gottesdienst, wo Handel aufeinanderbrechen, da, sagt Paulus, da lebt ihr und lebt euren Glauben. Mitten in der Gesellschaft, mitten in einer Welt, die nicht nach Gott fragt, lebt als Kinder des Lichtes, gebt etwas weiter von dem Licht, das Jesus in euch entzündet hat. Nun, Edewecht ist keine Großstadt und keine Hafenstadt. Ob wir so diese geballten Mächte auch in Wilhelmshaven als Hafenstadt finden, das wäre so die nächste für mich hier, ne? Oder Bremerhaven, ich weiß es nicht. Aber im Grunde auch im kleinsten Dorf prallen diese Mächte aufeinander. Licht und Finsternis. Um was könnte das heute gehen? Als ich auf Langeoog war, habe ich mich natürlich mit der Geschichte Langeoogs beschäftigt. Jetzt ist meine Frau im Nationalparkhaus Norderney angestellt. Und da ist mir das nochmal deutlicher geworden. Als der Tourismus vor 150 Jahren auf Langeoog anfing und vor etwa 100 Jahren Bethanien gegründet wurde, da waren christliche Motive ausschlaggebend. Der Tourismus im großen Stil ist auf Langeoog durch die hannoveranische Landeskirche, durch das Konsistorium gegründet worden. Die haben das Lokomaus-Hospiz gebaut, so um 1880, 1885. Ein Herr Barkhausen, der bekam den Auftrag, guck mal, wo du was findest, bei den 6 ostfriesischen Inseln. Die 7., was ist Wangerooge? Ihr seid doch Oldenburger. Bitte? Ist nicht Ostfriesland, ist Oldenburg, ne? Großherzogtum Oldenburg. Also er hatte nur 6 zur Auswahl in Ostfriesland. Die sollten tidenunabhängig sein. Und wie immer bei der Kirche, es darf nichts kosten. Und die 3. Vorgabe, die er hatte, es darf nicht Norderney sein. Warum? Und jetzt sind wir hier in diesem Bibeltext. Auf Norderney waren zumindest für die Herren damals im Oberkirchenrat diese heidnischen Welten sichtbar. Norderney seit 1800, Seebad, englischer Stil. Dort gingen die Könige von Hannover ein und aus, der ganze Adel. Es gab dort ein Ballhaus, ein Tanzsaal. Es gab ein Theater, es gab eine Spielbank und andere weltliche Belustigungen. Und da hat der Oberkirchenrat gesagt, nee, unsere Pastore, unsere Lehrer, die dort mit ihren Familien Urlaub machen, sollen. Die sollen doch nicht durch diesen Ballsaal oder durchs Theaterhaus verdorben werden. Und so kam der Tourismus nach Langeoog. Also diese Auseinandersetzungen, die sich im Bereich der Kultur oft ausspielen und zeigen, die waren vor 150 Jahren auf Langeoog da oder um Langeoog da. Heute sehen die ganz anders aus, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir leben in einer Welt von Gegensätzen. Wir leben in einer Welt, die von Vorstellungen, von Wünschen geprägt ist, die nicht unbedingt der Bibel entsprechen. Paulus geht dann ein bisschen weiter darauf ein und sagt, lebt als Kinder des Lichtes, habt keine Gemeinschaft mit ihnen, pflegt einen anderen Umgang. Und er nennt hier in diesem ersten Teil zweimal drei Stichworte. Ich bin ja eher so der Pastor oder der Typ, der sagt, man muss mehr positiv reden. Ne? Ich hätte es wahrscheinlich umgedreht geschrieben. Ich hätte drei negative und sechs positive Stichworte. Aber Paulus macht es halt anders. Er sagt hier, bei euch soll weder Unzucht, Unreinheit und Habgier zu finden sein. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der Werte wie Treue, wie Ehe kaputt gemacht werden und schon kaputt sind. Man darf fast nichts mehr über andere sagen. Ich möchte nur so sagen, Unzucht ist für Paulus all das, was nicht im Rahmen einer geordneten Beziehung gelebt wird. Geordnete Beziehung, das ist die Ehe, für mich auch die Partnerschaft. Und wer vor 200 Jahren zum einfachen Volk gehörte, hat ja sowieso nicht geheiratet. Aber es war eine lebenslange Treue. Unzucht ist all das, was in diesem Graubereich ist, hier in Ephesus auch diese Prostitution. Dann kommt dieses Wort Unreinheit. Da geht es auch ganz stark um die Gedankenwelt. Wie viele gehen in ihrer Fantasie spazieren, sei es im sexuellen Bereich oder im Bereich von Macht und von Einfluss und wenden sich da ab, letztlich von biblischen Normen. Unreinheit, ja, da gehört Alkohol im Übermaß dazu, da gehören Drogen dazu, alles im Übermaß, Fernsehkonsum, Sportkonsum, Fresswaren und. Also Dinge, die die Nummer eins im Leben geworden sind. Und die Nummer eins sollte aber Christus sein. Ja, und dann kommt noch das dritte Stichwort, das von den ersten dreien, Habgier. Wenn ich mit meinen Leuten in Bensersiel unterwegs bin, erzähle ich immer von Bense. Es gibt nur noch Bensersiel, aber kein Ort Bense. Dornum, diese Stadt gibt es noch. Oder ein Dornumer See, für die, die sich auskennen. Ne? Oder Nessmer See, Nesse. Bense ist untergegangen. Und die Kinder in der Schule, die lernen eine Sage. Und der Inhalt dieser Sage, der ist auch durch eine wissenschaftliche Ausarbeitung belegt. Um was geht's? Die Kinder lernen in der Schule, die Benser waren gottlos und böse. Die waren geldgierig und geizig. Da wird in dieser einen Sage erzählt von zwei Fräuleins, die so viel Geld hatten, dass sie immer nur Mittelalter Weißbrot gegessen haben. Und wenn das Weißbrot übrig war, ist paradox, aber so steht es in der Sage, haben sie das trocknen lassen und haben damit ihren Schafstall ausgepflastert. geht ja gar nicht. Aber zu sagen, da ist ja alles möglich. Dann wird erzählt von den Bensern, die so geizig waren, dass sie katholische Zeit die Gottesdienste nicht gefördert haben. Die Kirche war verfallen und der Priester immer am Verhungern. Klammer auf, die zwei Frauen mit dem Brot, ne? Klammer zu. Und dann kommt ein dritter Teil. Da kam der lange Hain als Knecht in eine Stellung, setzte sich hin zum Essen, wartete, dass der Hausherr betet, Mittelalter. Der Hausherr hat nicht gebetet und der lange Hain hat sich getraut, was zu sagen, warum kein Segensgebet für das Mittagessen gesprochen wird. Der Hausherr soll gesagt haben, wir verdienen unser Geld auch ohne Gott. Und dann hat der lange Hain gesagt, da bleibe ich nicht lange und der liebe Gott wird es strafen. Und dann, und das ist jetzt nachgewiesen, in der Landkarte vor 1500 war dieser Ort Bense als Insel oder Halbinsel im Meer drin, in der Nordsee. In der Karte, die so um 1530 gezeichnet wurde, stand nur noch Bense und es war untergegangen. Man weiß also nicht, welche Sturmflut es war, aber der liebe Gott hat die Sturmflut geschickt und diese Gottlosen, so lernen sie Kinder in der Sage, weggerafft. Und jetzt kommt ganz kurz diese wissenschaftliche Geschichte. Dort in der Gegend hatte man Salztorf. Die Benser haben mit Salztorf Geld verdient, also Torf wird verbrannt. Und da die Benser auf ihrer Insel oder auf ihrer Halbinsel Brunnenwasser hatten, haben die im Vergleich zu Band, zu Norden, weißes Salz gehabt. Also das Torf wird dann in diesem Salz, in diesem Wasser aufgekocht. Nimmt man Salzwasser, wird es grau. Nimmt man Brunnenwasser, wird es weiß. Also die sind reich geworden mit Salz, mit weißem Salz. Für uns heute Pfennigprodukte, oder? Centprodukte. Die sind reich geworden. Und dann hat man das nachgewiesen, die waren so gierig auf ihren Verdienst, dass sie immer mehr abgetorft haben und dabei schludrig waren beim Deichbau. Also die haben den Deich nicht mehr so im Winter dicht gemacht, wie es notwendig gewesen wäre, ne? Kommt ja nicht jedes Jahr eine Sturmflut. Das letzte Jahr war es ja auch nichts Besonderes. Also, und was kam? Eine Sturmflut. Und die sind ersoffen, weil sie zu geizig waren, ihren Deich auszubessern. Ne? Also zwei Motive oder zwei Erzählvarianten, aber das Motiv Habgier, Geiz. Das zweite Stichwort, das hier Paulus bringt, oder die zweite Trilogie, da geht's mir um das Reden. Unanständige Worte, närrisches Reden, lose Reden, schandbare Worte. Wie reden wir miteinander? Wir leben ja in einer Gesellschaft der Überkommunikation. Nicht nur die Tageszeitung, sondern alles Mögliche wird gelesen. Und wenn ich so manche in meinem Umfeld sehe, die schlagen morgens erst nach dem Facebook die Bibel auf. Ne? Was ist neu? Was sind Nachrichten? Was ist an Klatsch und Ratsch in dieser Welt zu finden? Paulus sagt hier, das ist in Ephesus schon so gewesen, ne? Nicht nur heute. Lose Worte, unanständige Worte, zwielichtige Scherze. So Sachen, die eindeutig zweideutig sind, die prangert er hier in dieser zweiten Worttrilogie an. Also Paulus charakterisiert hier die Menschen, die nicht im Licht leben, als unzuchttreibende Götzendiener, habgierige Menschen und die ziemlich viel über andere reden. Und wenn über sie geredet wird, ziemlich schnell beleidigt und eingeschnappt sind. Paulus sagt, es ist Götzendienst. Ihr aber übt euch in der Dankbarkeit. Also eine Blickwegwendung vom Alten hin zum Neuen. Schau zu Gott hin und sagt, sei dankbar. Weg also von dem alten Denken, von dem alten Handeln, von dem alten Streben, von dem alten Reden zu einer neuen positiven Füllung des Denkens, des Handelns. Denkt positiv, indem ihr anfangt zu danken. Und wenn ich anfange zu danken, das geht Ihnen doch genauso, dann danke ich über das, was Gott mir Gutes getan hat. Wir dürfen als Christen klagen, selbstverständlich, aber das Klagen wird, wenn wir es Gott klagen, immer letztlich zum Dank, dass Gott Gutes an uns getan hat. Und dieses positive Denken im Danken wird zum positiven Reden und zu einem positiven Lebensstil. Letztlich steht Jesus dann in der Mitte. Paulus redet also ganz klar davon, dass wir aufwachen sollen und neu die Dankbarkeit entdecken. Einst wart ihr in der Finsternis, da ihr aber von Christus erleuchtet seid, lebt als Kinder des Lichtes. Kinder des Lichtes sind dankbare Menschen. Wie zeigt sich dieses Kinder des Lichtes sein? Einmal möchte ich gerade so mal kurz durch den Epheserbrief nur durchgehen, weil für Paulus dieses Wort Kind des Lichtes mit verschiedenen Begriffen, hauptsächlich aus Kapitel 1 und 2, gefüllt ist. Kinder des Lichtes sind die, die die Erlösung durch sein Blut haben, die der Vergebung ihrer Schuld gewiss sind und reich gemacht sind nach der Gnade Gottes. Oder er redet dann in anderen Versen, Kapitel 2, es ist die Gnade, dass ihr errettet worden seid, weil ihr sie im Glauben erfasst habt. Und das ist ein Geschenk Gottes. Wir sind ganz und gar sein Werk in Christus Jesus, neu geschaffen zu guten Werken. Oder er hat Friede geschaffen zwischen uns und Gott. Er hat ein Ganzes gemacht und die Grenzmauern zwischen allen Völkern hinweggetan. Also zwischen Juden und Heiden, zwischen Christen und unserer heutigen Gesellschaft. Er hat sein Leib in den Tod gegeben, damit wir Frieden haben können. Oder noch ein letzter Gedanke. Wir sind nicht mehr Fremde in dieser Gesellschaft. Wir sind nicht Staatenlose. Da muss man auch den jüdischen Hintergrund immer wieder verstehen, sondern wir sind Bürger, Vollbürger, Hausgenossen Gottes geworden, auch wenn wir in einer fremden Umwelt in der Diaspora leben. Also Gott hat uns in Christus reich gemacht. Und das ist das Geschenk, das wir als Kinder des Lichtes erfahren haben. Und nun bringt er nochmal drei Stichworte. 6 negativ, 3 positiv. Die Frucht des Lichtes, also wenn ihr als Kinder des Lichtes lebt, dann wird an euch erkennbar sein, und das ist die Frucht, das ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Güte, das Gute. Das Gute, das ich geschenkt bekommen habe, das gebe ich weiter. Die Liebe Gottes ist letztlich Güte, die mich reich beschenkt. Der Götzendienst in Ephesus, das ist Nehmen. Wir als Christen schenken, weil wir Beschenkte sind. Wir sind menschenfreundlich, menschenorientiert und leben diese Liebe Gottes aus. Gerechtigkeit wäre so der Gegensatz zur Habgier. Wir als Menschen gehen gerecht miteinander um, in der Gesellschaft, nicht nur in der Gemeinde. Wir übervorteilen nicht, wir sind keine Betrüger und wir setzen uns ein für Schwache, für Randsiedler. Und das ist letztlich das große Thema der Weltkirche. Wir müssen uns einsetzen für die vielen ausgebeuteten Schwachen in dieser Welt. Thema Migration. Da haben wir doch viel, viel nachzuholen. Schwache, die ja versorgt werden wollen. Ob wir alle nach Deutschland reinholen oder versuchen, einen Sozialstaat irgendwo in Schwarzafrika aufzubauen, das sind verschiedene Ansätze. Aber hier sind wir gefordert, dass Gerechtigkeit in unserer Welt, in unserer Gesellschaft entsteht. Es geht um Sorge und es geht um Fürsorge. Das ist so dieses zweite Kennzeichen. Und Wahrheit. Im Gegensatz zu dieser losen, faulen Rede, zu diesen zweideutigen Scherzen. Reden wir, was wahr ist? Rede ich das, was wahr ist, was klar ist? Rede ich das, was notwendig ist? In unserer heutigen Gesellschaft ist eine Überkommunikation, sagte ich schon mal. Ne? Wie vieles ist wirklich wahr? Wie reden wir miteinander und übereinander? Es geht hier letztlich um ein tugendhaftes Leben. Ich möchte nochmal Paulus aus dem Philipperbrief zitieren. Liebe Brüder, natürlich die Schwestern immer mit eingeschlossen, seid auf alles bedacht, was wahr, was edel, was rechtschaffen ist, lauter, liebenswert, erfreulich ist. Denkt daran, was es an Tugenden gibt, an Lob, an Anerkennung verdient. Kurz alles, was ihr von mir gelernt habt, bei mir gesehen habt, das setzt in die Tat um. Dann wird der Friede Gottes mit euch sein. Es geht um neuen Blickwinkel. Wir sind Kinder des Lichtes. Wir leben die Gerechtigkeit, die Güte und die Wahrheit. Wir sind Kinder des Lichtes. Für uns gilt, wir brauchen noch eine weitere Paulus-Trilogie, Glaube, Hoffnung, Liebe. Weil Glaube, Hoffnung, Liebe unser Lebensfundament ist, leben wir Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und dann sind wir Menschen, die in der Dankbarkeit leben. Zwei Gedanken noch zum Schluss. Wache auf, der du schläfst. Ich muss aufwachen. Aber nicht ich muss jetzt krampfhaft gütig werden, gerecht werden, wahr werden, sagt Paulus nicht, sondern lass dich doch von Christus erleuchten. Das Licht zündet immer wieder Christus in uns an. Er wirkt es in uns. Und dann im nächsten Abschnitt, da kommen so ein paar praktische Tipps, wie wir, wenn wir erleuchtet sind, leben. Lebt in der Zeit positiv. Wir sind in der bösen Zeit, damals wie heute. Nützt die Zeit aus für Gott. Seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Er hat vorhin gesagt, zuerst Facebook und dann die Bibel oder umgedreht. Werdet voll Geistes. Öffnet euch immer wieder neu für die Kraft Gottes. Ja, redet in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, wenn ihr euch trefft. Ich bin kein großer Sänger, also ich möchte nicht unbedingt singen, ne? Müssen vor der Gemeinde. Aber es geht um das, redet Positives, Erbauliches. Und sagt alle Zeit Dank Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist dieser Lebensstil von Menschen, die im Lichte Gottes leben, die im Lichte Gottes wandeln. Amen. Amen. Wir singen ein weiteres Lied. Jesus schenkt mir Nächstenliebe.